Ja, guten Morgen. Es ist tatsächlich so, wenn ich hier predige, da denke ich manchmal, schau mal einer an, die hören dir alle zu. Super Gedanke. Im Schwäbischen würde man sagen, das bist halt auch eine Käpsele. Ich würde mich furchtbar wundern, wenn ich nicht wüsste, dass das eine Anfechtung ist für Prediger und für Verkündiger des Wortes Gottes im Allgemeinen. Ich habe das, glaube ich, mal erzählt in der Vergangenheit, mein theologischer Lehrer auf der Bibelschule Prage, der sagte, immer und immer mal wieder passiert es, dass hinter ihm einer steht und macht so, schau mal an, bist halt einfach super, ja. Und ich sage das jetzt nur aus dem allereinzigsten Grund, dass, weil ich euch bitten möchte, ab und an mal diesen Satz zu beten, Herr Jesus, rede du alleine durch den Ewald. Okay? So, ein ganz kurzer Blick zurück zur letzten Predigt. Ein Quiz ohne eine Antwort. Ich möchte gern bitten, dass derjenige von euch, der das weiß, die Hand hebt auf meine Frage, wer kennt noch diese vier Solas, diese vier alleine? Wer weiß das noch, die Martin Luther damals zu seiner Zeit ausgegeben hat? Ja, ruhig die Hände hoch, wir sind hier zwar nicht in der Schule, aber nicht so viele. Also ich wiederhole das gerne, deshalb mache ich es ja auch. Ich wiederhole das gerne und zwar, weil ich meine, das ist eine Parole, die wir mehr als nötig haben in der heutigen Zeit. Allein Jesus Christus. Allein die Schrift. Allein die Gnade und allein der Glaube. Das war's. Auf der Suche nach einer neuen Predigtreihe kam mir Mitte des Monats die Frage, warum werden in den ersten drei Evangelien so viele Wunder beschrieben und im Johannesevangelium nur sieben? Eigentlich habe ich mal bei einem gelesen, sind es acht, aber das letzte, dieser Fischzug, zähle ich nicht dazu, weil Jesus dieses Wunder vollbracht hat, als er schon auferstanden war, gestorben und auferstanden. Ich weiß darauf keine wirkliche Antwort, vermute aber, dass es damit zusammenhängt. Und das war die vorletzte Predigt vor Weihnachten, dass im Johannesevangelium Jesus als Sohn Gottes beschrieben wird und er eigentlich aufgrund dieser Tatsache gar nicht so nötig hatte, dass er durch Wunder seine Gottheit beweist. Also diese Wunder geschahen im Johannesevangelium nicht beschrieben, aber die sind präsent. Ja. Das ist für die Nachwelt. Die Wunder, die haben eine zweifache Wirkung, eine zweifache Zielrichtung. Und zwar geht es einmal um die Herrlichkeit Gottes. Das steht am Ende dieses Textes, im 11. Vers. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Das ist das eine. Und das andere, und seine Jünger glaubten an ihn. Also die Wunder, die wir in der Bibel, gerade im Neuen Testament, auch im Alten Testament natürlich lesen, die haben diese Zielrichtung. Es geht um die Verherrlichung Gottes und dass dadurch Menschen zum Glauben kommen. Zwei Worte möchte ich gern zunächst erklären, und zwar der Begriff Zeichen. Da steht nicht Wunder, sondern da steht Zeichen. Und ein Zeichen, das habe ich vom Elberfelder Sprachschlüssel, ein Zeichen geschieht mit einer geistlichen Absicht. Es ist ein wunderhaftes Zeichen, das über sich hinaus auf etwas Größeres verweist. Ein Fingerzeig Gottes. Das heißt also, die Wunder, die in der Bibel stehen, die sind eigentlich Mittel zum Zweck. weil es eben um etwas Größeres geht. Der zweite Begriff ist Herrlichkeit. Das ist ein Hauptbegriff in der Bibel, der mehr als 250 Mal vorkommt. Und es gibt diesen Begriff in verschiedenen Zusammenhängen. Herrlichkeit Gottes, Herrlichkeit Jesu Christi, Herrlichkeit der Erlösten, Herrlichkeit der Schöpfung und so weiter. Im Bibellexikon habe ich eine wunderbare Zusammenfassung gelesen, die diesen Begriff beschreibt. Herrlichkeit Gottes ist der alles Dunkel überstrahlende Lichtglanz, die alle Erdengröße überragende Majestät und die alle Finsternismächte niederwerfende Siegesgewalt. Der Text beginnt mit den Worten und am dritten Tag. Wenn wir einmal also das erste Kapitel aufschlagen vom Johannesevangelium, braucht ihr jetzt nicht machen, aber das steht mehrere Male, das beginnt Vers 29 im ersten Kapitel, am folgenden Tag, Vers 35 steht dann am folgenden Tag und Vers 43 nochmal am folgenden Tag. Und jetzt das zweite Kapitel und am dritten Tag. Nun, das bedeutet nichts anderes, dass der letzte Abschnitt im ersten Kapitel das Gespräch war, Jesus mit Nathanael, und am dritten Tag, ich könnte auch sagen zwei Tage später, findet nun diese Hochzeit in Kana statt. Nun, etwas ganz Alltägliches, geheiratet wurde damals, wird auch heute noch. Heute muss man sagen, dass ein Mann und eine Frau geheiratet haben. Der Ort war Kana, liegt ungefähr 50 Kilometer entfernt von Nazareth, was so viel wie ungefähr zwei Tage Fußmarsch bedeutete. Maria, die Mutter Jesu, war da und Jesus selbst war eingeladen mit seinen Jüngern. So weit, so gut. Bis der Speisemeister bemerkte, dass aller Wein getrunken war. Nun, die Frage ist, waren das trinkfreudige Zeitgenossen? Wurde nicht richtig gerechnet? Reichte das Geld nicht? Wer weiß. Jedenfalls war es eine überaus peinliche Situation für den Gastgeber. Die Maria, die wohl einen dominanten Job hatte, die kommt nun zu ihrem Sohn, zu Jesus Christus, und sagt, sie haben keinen Wein. Es ist interessant, denn in diesem Zusammenhang, da steht, dass Jesus noch keine Wunder getan hat. Das habe ich gerade vorher gelesen im 11. Vers. Dass dieses Zeichen Wasser zu Wein der Anfang seiner Zeichen war. Und Maria kommt zu ihrem Sohn mit der lapidaren Bemerkung, einfach, sie schildert nur die aktuelle Sachlage, sie haben keinen Wein. Ich habe mich gefragt, ob das etwas für uns zu sagen hat, was unser Gebetsleben anbetrifft. Wir alle haben eine Gebetsliste, wenn wir beten. Und daran ist nichts verkehrt. Aber eines sollten wir nicht vergessen, dass unser Bitten immer nur vorläufig ist. In Römer Kapitel 8, da heißt es, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also wir sind darauf angewiesen, wenn wir bitten, auf die Hilfe des Heiligen Geistes. Gott, unser liebender Vater, hört uns immer, immer, wenn wir beten. Ob er erhört oder nicht, das sollten wir ihm überlassen. Er weiß, was das Beste für uns ist. Die Reaktion Jesu war erstaunlich. Was habe ich mit dir zu schaffen? Nun, Bibelleser, die werden denken, das habe ich doch schon mal gelesen. Und tatsächlich, in Lukas Kapitel 8, Vers 28, da kommt dieser Satz wieder, aber nicht von Jesus gesprochen, sondern von Dämonen. Als er, der Dämon, aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Das war eine geradezu barsche, eine schroffe Zurückweisung seiner Mutter. Er redete Maria auch nicht an mit Mutter, sondern mit Frau. Und ich habe da mal im Grundtext nachgeguckt, da steht Gynä. Und die Frauen wissen, Arzt ihres Vertrauens ist ein Gynäkologe. Meine Stunde ist seine Begründung. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Jesus völlig abhängig war als ganz Gott, aber entäußert und als ganzer Mensch hier auf dieser Erde. Jesus sagte mal auch im Johannesevangelium: Ich tue die Werke meines Vaters. Ja, und ich sage euch, was mein Vater mir sagt, dass ich euch sagen soll. Nun, was macht die Maria? Sie weist auf Jesus hin. Und das ist etwas, was wir in unserem Herzen verankern sollten. Maria weist auf Jesus hin. Als nämlich bekannt wurde, dass der Wein alle war, stand sie für einen Moment im Mittelpunkt. Maria, hast du eine Idee, was man da machen könnte? Wir haben keinen Wein mehr. Ich gehe mal zu meinem Sohn. Die Tatsache ist nur, da gehört die Maria nicht hin. Die Maria ist nicht der Mittelpunkt. Denn bei allen Wundern, die in der Bibel geschehen, geht es um die Verherrlichung Gottes und nicht um die Verherrlichung eines Menschen. Auch nicht der Maria. Jesus Christus ist der Herr, er ist die Mitte, er ist das Epizentrum. Und nur so, wenn Christus in der Mitte ist, geschehen Zeichen und Wunder, wird seine Kraft und Herrlichkeit offenbar gemacht. Für ein Geschöpf ist da kein Platz. Ich möchte das nur am Rande erwähnen, kleingedruckt und in Klammern. Es ist erstaunlich, was die Kirchengeschichte der Maria alles in die Schuhe geschoben hat. In Markus Kapitel 6, da lesen wir, dass Maria nach der Geburt Jesu noch 4 weitere Söhne geboren hat und einige Töchter. Sie starb wie jeder andere Christ und ihr Körper wird bei der Entrückung auferweckt werden. Mehr nicht. Nun waren da diese 6 steinerne Wasserkrüge. Ich meine, 600 Liter, das ist ein Wort, aber diese Wasserkrüge, die waren, das steht extra in der Bibel so, nach der Reinigungssitte der Juden. Und da möchte ich euch gerne mal vorlesen, was das bedeutet. In Markus Kapitel 7, Vers 2, da heißt es: Und als sie einige, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, als sie einige seiner Jünger mit unreinen und ungewaschenen Händen Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben, Waschungen der Becher, Krüge und Kupfergefäße. Also dafür war dieses Wasser. Und diese 6 Wasserkrüge, das habe ich von der Elberfelder Fußnote, die fassten ungefähr 600 Liter. Vorher die Hoffnung für alle, die hat 80 bis 120, ja, das ist also die Mitte. Ungefähr 100 Liter Wasser. Das waren also 600 Liter Wasser. Und Jesus sagt nun zu den Dienern: Füllt diese Wasserkrüge bis oben an. Nun, das war logisch, denn offensichtlich war nicht mehr viel drin. Und für die Diener war das auch nichts Außergewöhnliches, aber die hatten nun diese Arbeit, um das Wasser anzukarren. Komisch wurde es dann, als Jesus im Vers 8 sagt: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Seit wann in aller Welt wird Waschwasser verkostet? Und die Diener haben vielleicht nicht einmal in ihren Totgefäßen gemerkt, dass dieses Wasser plötzlich eine andere Farbe hatte. Auf jeden Fall ist da etwas ganz, ganz Großes geschehen. Aber bevor ich darauf komme, möchte ich noch einen Moment bei diesen Dienern verweilen. Sie haben einen ganz und gar unspektakulären Beitrag zu diesem Wunder geleistet. Sie schafften das Wasser herbei. Ich war früher mal über viele Jahre ein passionierter Teetrinker. Und eine Zeit lang habe ich mir mit 30 Liter Plastikfässchen Wasser in Münster geholt. Und als ich diese 90 Liter hinten in meinem Kofferraum hatte, da habe ich gemerkt, jetzt geht's runter. Nun, ungefähr 18 dieser Fässchen, ja. Also das war eine ganze Menge Wasser, die Diener da anschleppen mussten. Warum, das ist die Frage, hat Jesus nicht einfach die Wasserkrüge auch wundersam mit Wasser gefüllt? Das weiß ich nicht. Aber das Motiv meine ich zu wissen, dass nämlich Jesus, bevor er etwas tut, auf Zusammenarbeit setzt. Deshalb hat er Jünger berufen und deshalb wurde später die Gemeinde gegründet. Und auch für uns gilt dasselbe Prinzip der Zusammenarbeit. Jeder in der Gemeinde ist gefordert, nach seiner Begabung hier in der Gemeinde zu dienen, mitzuhelfen, dass Jesus hier Großes tun kann. Kleine Arbeiten, Haus und Hof, das ist wichtig. Kinderstunde, ganz wichtig. Ich erinnere mich heute noch an Kindergottesdienst in Waiblingen. Ein Schreinermeister hat uns damals von Jesus erzählt. Auf jeden Fall, alles, was in der Gemeinde getan werden sollte, ist wichtig und ein Dienst für den Herrn. Nun, der Speisemeister hat das Wasser gekostet, das Wein geworden war, und er wundert sich über den guten Tropfen. Ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht denkt jemand, oh, schade, dass ihr nicht dabei wart, denn diesen Wein, dieser Wein wurde in der Menschheitsgeschichte noch nie getrunken, bis auf das eine Mal. Schade, dass ich nicht dabei war und auch mal ein Schlückchen abbekommen hätte. Aber wir können uns trösten, in Matthäus Kapitel 26, 29, das sind die Einsetzungsworte des Abendmahls, und das sagt Jesus: Von dem Gewächs des Weinstockes werde ich nicht mehr trinken, bis ich es neu trinken werde mit euch im Reich meines Vaters. Also die Weinprobe kommt noch. Guter Wein wird er bei uns in 3/4 Liter Flaschen verkauft. Das wären also 750, wenn ich richtig gerechnet habe, 750 Flaschen Wein. Die Leute, die waren wahrscheinlich schon, wenn der Wein alle war, hatten die schon das eine oder andere Promille, wer weiß. Und jetzt kommt dieser gute Wein, und das war natürlich eine riesen Überraschung für diesen Speisemeister. Die Frage ist nun, was ist an diesem Wunder nun das Größere, das auf etwas Wundersames hindeutet, was Größeres hindeutet? Ja. Was ist der Fingerzeig Gottes? Jesus, der erste Fingerzeig, den ich da gefunden habe, Jesus brachte Freude. Wein in Maßen getrunken macht fröhlich. Das ist nicht meine Idee, sondern im Psalm 104, Vers 15 heißt es: Und Wein, der das Menschenherz erfreut. Aber so viel mehr Freude bewirkte das Kommen Jesu Christi, des Erlösers, bei denen, die an ihn glaubten. Wir denken hier an, kann man an den Lobpreis der Maria denken, aus Lukas Kapitel 1. Oder Jesus sagt im 15. Kapitel des Evangeliums: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig werde. Da ist mir ein Lied eingefallen aus meiner evangelischen Vergangenheit, von einem Kirchenliederdichter, der 1693 geboren wurde. Da lese ich euch zwei Verse vor, das sind insgesamt 9. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Stricke des Todes, sie reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er machet Recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Jesus brachte Freude, aber Jesus offenbarte auch seine Allmacht. Natürlich steht dieses Wunder, Wasser zu Wein, im Vordergrund, dieses Zeichen. Aber ich denke hier an etwas Größeres. Jesus hat bewiesen, dass er auch der Herr über die Zeit ist. Ich habe bei einem örtlichen Weingut angerufen und habe gefragt, wie lange es denn dauert von der Presse, also die Trauben, der Traubensaft, der eben gepresste Traubensaft, bis in die Flasche und zum Verkauf, wie lange das dauert. Die Antwort, die ich bekommen habe, je nach Sorte 6 bis 12 Monate. Man nennt das Ausbau, das wusste ich auch nicht, das klingt so nach Arbeit, aber der Wein ruht unter Beobachtung, eben diese Zeit ausbauen tut er sich praktisch selber. Jesus hat die Zeit, die dazu nötig ist, um einen guten Wein zu produzieren, außer Kraft gesetzt. Warum? Weil er es kann. Er hat bei diesem Weinwunder die Zeit sozusagen vorgespult. Ja? Innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde war Wasser zu kostbarem Wein. Und beim Lazarus, da kommen wir mal später drauf, nachher, das ist ja auch eines der Zeichen im Johannesevangelium, da hat er die Zeit zurückgedreht. Lazarus war schon am Verwesen. Und Jesus dreht die Zeit zurück und weckt ihn wieder auf. Jesus ist der Herr, auch über die Zeit. Ein Trostwort für uns, ich aber, aus Psalm 31, ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Brachte Freude, er offenbarte seine Vollmacht und Christus erbarmte sich. Wie peinlich war das denn, als der Wein ausging? Aber durch dieses Wunder hat Jesus den Gastgeber gerettet. Er hat ihm geholfen, er nahm sich seiner an. Und er hat ihn von dieser Beschämung, von dieser Peinlichkeit gerettet. Aber wie viel größer ist die Beschämung, von der in 1. Johannes Kapitel 2, 28 steht. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Stellt euch einmal vor, jemand hatte von Jesus oft gehört, aber permanent dieses Heil ausgeschlagen. Und nun kommt Jesus zurück oder er stirbt. Welch ein Schock. Es gibt Jesus tatsächlich. So ähnlich wie der Wein ist alle. Ja. Es gibt ihn tatsächlich. Dieser Mensch muss sich eingestehen, ich habe wie der Speisemeister und der Bräutigam, ich habe falsch kalkuliert. Ich habe mich gewaltig verrechnet. Welch eine Dummheit. Welch eine Schande. Mit seinem Tod und der Auferstehung hatte Christus dafür gesorgt, dass wir Menschen so etwas eben nicht erleben müssen. Aber wie wenige nehmen diese alle entscheidende Hilfe in Anspruch? Brachte Freude, offenbarte seine Vollmacht und Allmacht. Und Jesus erbarmte sich. Und zum Schluss, Jesus brachte den Überfluss. Wie viele Gäste bei der Hochzeit waren, ist nicht bekannt. Aber der Speisemeister sagte zu dem Bräutigam, wenn sie betrunken sind, also er hat es nicht vermutet, dass sie betrunken sind, sondern die waren wahrscheinlich alle schon ziemlich angetrunken. Und die Stimmung war entsprechend im Hof. Nun 600 Liter Wein als Nachschub, sozusagen obendrauf. Diese Menge fällt nicht mehr unter die Kategorie, darf es ein bisschen mehr sein. Das war eine regelrechte Schwemme. Und das ist, was Jesus denen, die an ihn glauben, versprochen hat. Hier geht es nicht um den materiellen Reichtum, sondern es ist der Reichtum, den wir in Christus haben, weil das ist in den Augen Gottes, und der materielle Reichtum, das ist in den Augen Gottes das Letzte. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Und ich muss sagen, dass wir nie, gar nie, in den 50 Jahren, wo meine Frau und ich nun gläubig sind, nie Mangel gehabt haben. Wir hatten immer genug. Johannes 10,10 heißt es, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in der ganzen Fülle. Mir ist auch noch aufgefallen, dass bei diesem Wunder ging es ruhig zu. Kein furchtbarer Sturm, und Jesus gibt den Befehl, und wie ein Hund legen sich die Wellen platt hin, sozusagen auf dem See, und es ist still. Kein Gelähmter springt auf, kein Toter steht auf. Dieses Wunder ist im eigentlichen Wortsinn zum Genießen. Wir kommen in dieser Reihe auch zu der Speisung der 5000. Und hier müssen wir unterscheiden, die Speisung der 5000, das war eine Vermehrung dessen, was schon da war. Während der Wein, den Jesus hier auf wundersame Weise gemacht hat, sozusagen eine neue Schöpfung war. Nun, wir haben festgestellt, dass selbst bei einem solchen unspektakulären Zeichen, ja, er seine Herrlichkeit geoffenbart hatte. Christus brachte überströmende Freude, er zeigte seine Allmacht über alles und jeden, sein Erbarmen seinen Geschöpfen gegenüber und ein Leben im Überfluss. Welch ein Gott, an den wir glauben dürfen. Amen.